Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Andreas Zick. Er ist Sozialpsychologe und Professor für Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Schön, dass Sie bei uns sind.
Tag, hallo.
Es war aber ein bisschen knapp. Sie haben heute Morgen Ihren Zug nicht verpasst. Der ist einfach ausgefallen.
Ja, der eine fällt aus, der andere wird später. Da ich nur noch mit dem Zug durch das Leben fahre, rechne ich natürlich damit.
Ah ja, das heißt, das war sozusagen
ja, noch im Bereich. Ja, tatsächlich, neuerdings Berlin-Bielefeld ist ja eigentlich eine kurze Strecke, aber so einfach ist das nicht mehr. Teil des bundesdeutschen Problems, der Bahnverkehr.
Auf jeden Fall hätten Sie einen Lob bekommen oder würden einen Lob bekommen von Fridays for Future. Die sind heute wieder in deutschen Städten unterwegs.
Bitte, ich möchte das dann auch.
Sie können sich melden bei Andreas Zick.
Nein, das ist aber nur ein kleiner Beitrag.
Andreas Zick von der Universität Bielefeld. Sie sind mit dem Zug gekommen. Dafür würden Sie Lob bekommen von Fridays for Future. Die sind heute in knapp 40 deutschen Städten wieder aktiv, trotz Sommerferien. Greta Thunberg ist auch mit dem Zug gekommen. Hier in Berlin ist sie die Initiatorin. Und mittlerweile hat es Fridays for Future auch zur Sommerpressekonferenz der Bundeskanzlerin geschafft. Hören wir mal rein.
Sie haben uns sicherlich zur Beschleunigung getrieben. Die Ernsthaftigkeit, mit der Greta, aber auch viele, viele junge Leute uns darauf hinweisen, dass es um ihr Leben geht und dass ihre Lebensperspektive einfach eine weitaus längere ist, die hat uns schon nochmal dazu gebracht, entschlossener an die Sache heranzugehen.
Das ist interessant, dass die Kanzlerin das sagt, Herr Zick, weil gestern gab es ja wieder das Klimakabinett, es gab aber dort keine Entscheidung. Ist tatsächlich diese Klimadebatte um Fridays for Future, ist die wirklich angekommen Ihrer Meinung nach oder ist das ein Lippenbekenntnis?
Ja, das wissen wir noch nicht so richtig. Lippenbekenntnis müssen wir wissen, woran bemessen wir es, dass es ein Lippenbekenntnis ist. Also immerhin, das Klimakabinett tagt und ich glaube, seit doch einigen Monaten erleben wir seit Greta auf einmal so ein Thema geworden ist, auch in Deutschland und Fridays for Future in Deutschland war, merken wir ja, dass sie für extrem produktive Unruhe gesorgt haben. Wir haben ja bei den Wahlen gesehen, die Grünen haben einen Lauf wie nie zuvor. Das heißt, sie sind eigentlich auch Gewinner dieser Protestbewegung, weil diese Protestbewegung der jungen Menschen uns treibt. Und wir sehen ja laute Aktionen. Wir sehen auf einmal junge Menschen in den Medien. Wir sehen, dass das Klimathema ist Thema Nummer eins. Die EU-Präsidentin, die neue, geht direkt in die Presse mit dem Thema. Also es wird ernst genommen. Nur müssen wir uns alle damit abfinden, dass diese ganze Bewegung Handlung sehen will. Also diese Protestbewegung will keine Lippenbekenntnisse, sie möchte tatsächlich Handlung sehen und sie möchte sie relativ schnell sehen und ein riesengroßes Feld der Wissenschaft steht hinter ihr, was auf die Tube drückt, denn so viel Zeit ist nicht. Und auch Frau Merkel hat ja doch deutlich auch in den letzten Wochen gesagt, sie hat sich da vielleicht auch verschätzt in manchem.
Vielleicht könnte man dann gleich so weit gehen wie der hessische Kultusminister Alexander Lorz, der hat in der Zeit gesagt, er ist gerade Vorsitzender der Kultusministerkonferenz, da hat er gesagt, also die Proteste, die haben ja ihr Ziel erreicht, Schüler, ihr könnt wieder in die Schule gehen.
Nee, das stimmt ja so gar nicht. Der hat jetzt das Problem des Klimakabinetts gestern. Die Schülerinnen und Schüler lassen sich das eigentlich nicht von außen mehr sagen. Es ist auch, wir diskutieren das als Protest. Ich habe mal das Bild in den Raum geworfen, es ist eine Rebellion. Und es ist eine Rebellion von jungen Menschen und ich glaube, dass die Kanzlerin heute das richtige Bild in den Raum gestellt hat. Es geht um Lebensperspektiven und zu den Lebensperspektiven in die Schule gehen und Schulerfolg zu haben und Noten zu bekommen, all das, das sind die kurzfristigen Ziele. Jetzt geht es um Maximalziele und das ist die große Schwierigkeit. Es geht hier nicht um kurzfristige Ziele, sondern um ein langfristiges Maximalziel, um Lebensperspektiven und ich verstehe das. Also es gibt ja auch Anregungen, geht in die Schule, holt euch den Verweis. Das wäre ja nun wirklich ein Ausdruck des Protestes. Nein, Protestbewegungen definieren ihre eigenen Ziele. Sie schaffen Unruhe. Sie bringen die Bildungseinrichtung damit dazu, sich damit zu beschäftigen. Das ist noch nicht am Ende.
Ist das eigentlich für Sie als Konfliktforscher auch ein spannendes Feld? Weil unter Konfliktforschung stellt man sich ja eigentlich was Größeres vor. Da denkt man ja, oder ich zumindest denke dann zuerst an große internationale Konflikte.
Nee, eigentlich gar nicht, sondern wir in unserem Institut forschen vor allen Dingen über innergesellschaftliche Konflikte. Da kommen auch zwischengesellschaftliche, zwischenstaatliche Konflikte, kommen wir ja später zu. Wir diskutieren, wie Gesellschaften sich durch Konflikte verändern. Wir denken nicht nur an negative Konfliktlösungen, die in Gewalt münden, das ist Kern unserer Forschung auf jeden Fall, aber solche Konflikte verändern Gesellschaften ja auch positiv. Also Fridays for Future zwingt diese Gesellschaft, jetzt eine Perspektive zu entwickeln. Wir sind mitten in dem Konflikt drin. Es ist ein Protest, der verbunden ist mit vielen anderen Protesten, der auch neu ist. Und jetzt kommt es darauf an, wie wir diesen Konflikt konstruktiv lösen können. Und damit entwickeln sich Gesellschaften. Und genau das interessiert es uns. Deswegen haben wir in Bielefeld auch sofort mit einer Arbeitsgruppe Fridays for Future eingeladen. Wir führen auch Studien durch. Wir interviewen die jungen Menschen, weil wir Konfliktmotive verstehen wollen. Insofern, das ist ein ganz wesentliches Thema. Und diese Alltagskonflikte sind ja oft auch ein Mikrokosmos, in dem die globalen großen Konflikte eine massive Rolle spielen. Das sind ja internationale Konflikte, die dann münden in einer Person, die vor einer Schule sitzt, in die Schule nicht mehr hineingeht. Mhm. Und ich glaube, dass dieser Fridays for Future und auch die Bewegung um Greta Thunberg so groß geworden ist, weil sie in diesem Mikrokosmos des kleinen Konfliktes, den globalen Konflikt repräsentiert.
Und ist das gleichzeitig auch der so oft beschriebene Generationenkonflikt, der damit ausgetragen wird?
Ich würde sagen, es ist sehr deutlich. Wir werden zwar jetzt erleben, es geht um Klimawandel und es wird jetzt Aktionen geben. Es verändert sich ja gerade sehr viel. Also ich glaube, wir sehen jetzt gerade, dass die bundesdeutsche Politik, die Europapolitik sich massiv verändert. Das Thema Migration rückt an Stelle Nummer 2. Was uns geprägt hat, jetzt Klima, Klima, Klima und alle Systeme bewegen sich sehr hektisch. Aber wir müssen auch sehen, es geht hier um junge Menschen und wie die Kanzlerin, da würde ich ihr zustimmen, aber sie dann auch gleichzeitig dafür in Verantwortung nehmen. Es geht um den ungelösten Generationenkonflikt und die Frage, welche Lebensperspektive bieten Gesellschaften für junge Menschen? Und wir haben schlichtweg in den letzten Jahren die Jugend vergessen. Also wenn man sich mal anguckt,
vergessen gleich.
Ja, wie viel Jugendforschung stattgefunden hat, das gibt es alles, aber das Thema Generation war ja überhaupt gar kein Thema. Das Thema Migration und Generationenkonflikte. Junge Menschen haben massiv bei der Integration, bei der Migration spielen sie eine große Rolle. Junge Menschen bewegen sich anders. Junge Menschen werden heute anders sozialisiert durch Medien. Sie sind online unterwegs. Und diesen ganzen Themenbereich, den haben wir übersehen und in Teilen, ich habe das mal ganz provokativ gesagt, vor 3 Jahren, haben Gesellschaften auch Jugend und Jugendkultur vernichtet. Deswegen sehen wir auch viel Radikalität unter den jungen Menschen.
Wie weit vernichtet?
Vernichtet, indem das, was jungen Menschen wichtig ist und was ihnen wichtig ist für ihr Leben und was wichtige Bedingungen sind, haben wir sie vergessen ernst zu nehmen. Und wir haben ja Bereiche der Jugendkultur, die jetzt kommerzialisiert sind. Also unsere Gesellschaften kommerzialisieren fast alles, was jugendkulturell aufpoppt, wird direkt sofort ökonomisch verwertet. Und darauf reagieren junge Menschen, gehen in Nischen zurück. Wir machen viel Radikalisierungsforschung, sehen dort junge Menschen, wie sie sich über Protest, Rebellion, aber auch über Ideologien ihre eigene Nische suchen. Und wir verengen die Jugendzeit. Die Jugendstudien sagen, ja, das ist die Generation Aufbruch. Die Jugendstudien sagen, die jungen Menschen sind positiv, sie haben die Welt verstanden und sie leben im Wohlstand. Aber wenn man guckt, was sind die belastenden Probleme von jungen Menschen, dann steht da an erster Stelle Noten. Das heißt, die Wettbewerbsförmigkeit der Gesellschaft, auf die sie sich vorbereiten, hat eben so einen dominanten Stellenwert. Und dann wird genau das andere, was ja nicht mit Noten bemessen wird, nämlich umweltgerechtes Verhalten, rückt an erste Stelle. Und da merkt man an vielen Stellen, Jugend heute hat Schwierigkeiten, sich zu entfalten, weil es gibt kaum Nischen, die wir noch zulassen.
Herr Zick, heute schauen viele Universitäten darauf, wer denn nun zur neuen Spitze gehören wird in Deutschland. Die Exzellenzkommission entscheidet das heute. 22 Hochschulstandorte hoffen noch. Am Ende werden es maximal 11, die dann gefördert werden sollen. Das Ganze nennt sich Exzellenzstrategie. Es sind sehr verschiedene Universitäten dabei. München, Kiel, Aachen, TU Dresden, auch die Berliner Universitäten zum Beispiel. Warum fehlt Bielefeld?
Ja, weil wir in der Vorrunde gescheitert sind.
Warum?
Also ich gehöre, Sie reden jetzt mit den Gescheiterten. Jetzt, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer denken, das ist aber, dann gehört er ja gar nicht zur Exzellenz und abschalten, wäre es vielleicht schlecht. Warum sind wir gescheitert? Weil man muss bei der Exzellenzinitiative verstehen, erfolgreich ist man dann, wenn man bereits exzellent ist. Vielleicht hat es daran gefehlt. Man arbeitet mit 12, 13 Kolleginnen und Kollegen an einem Antrag, muss dort schon ausweisen, ob es exzellent ist und muss dann nachweisen, dass man mit dieser Strategie etwas entwickelt, was in der Zukunft langjährig Forschungsbereiche verändert. Die Ansprüche sind wahnsinnig hoch. Also es gibt ein internationales Gutachtergremium, sehr hohe Ansprüche, ein exzellentes Umfeld muss da sein. Vielleicht haben wir ein paar Probleme als Provinz. Sie würden ja auch sagen, Bielefeld wahrscheinlich ist eine Provinz. Ich glaube, dass wir thematisch super gut aufgestellt waren, weil wir das Thema Lebensperspektiven, die Kanzlerin hat es heute genannt, entwickelt haben. Es ist ein bisschen eine Gratwanderung, weil Exzellenz bedeutet nicht, dass andere Forschungsbereiche jetzt weniger wertvoll sind. Ich habe von der DFG mal den Kommunikatorpreis bekommen.
Deutsche Forschungsgesellschaft?
DFG, ja, genau, ja. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Also insofern für die Kommunikation unserer Forschung bei der Exzellenzinitiative, da geht es darum, dass eine Uni top aufgestellt sein muss für die Zukunft. Dann muss der Forschungsbereich passen. Dann klappt es. Die Gewinnerinnen und Gewinner sind, da kann man nur gratulieren. Das ist unglaublich, also weil das schafft wahnsinnig Sicherheit. Ich plädiere dafür, dass man, sobald das heute durch ist, feiert man und dann macht man mal zukünftig sich auch mehr Gedanken um die Stärkung der Forschung in Risikobereichen, prekärer Gewaltforschung, da können Sie keinen Blumenpott mitgewinnen. Das ist viel schwieriger, weil Sie ja in einem schwierigen Feld sind. Das ist sehr schwierig und die Exzellenzinitiative ist deswegen gut, weil sie schafft Sicherheit für den sogenannten Mittelbau. Die Forscherinnen und Forscher, die promovieren, die dann zu Professorinnen und Professoren sich entwickeln. Während die anderen auch einfach in Deutschland ist es wahnsinnig prekär gestellt.
Aber verstärkt nicht dieses, wir reden jetzt von 148 Millionen Euro über pro Jahr verteilt auf 11. Wir haben vorhin mal ausgerechnet, das sind jetzt, wenn es so sein würde, im Schnitt 13 Millionen pro Jahr. Ja. Ist das nicht tatsächlich, auch wenn man sich anschaut, mit welchen Mitteln amerikanische Universitäten arbeiten, ist das dann nicht im Endeffekt nur ein Tropfen auf diesen berühmten heißen Stein und gerade im universitären Mittelbau? Es ist doch so, dass unglaublich viel Geld fehlt, dass sich die Leute eben nur durch, das wird dann, das heißt dann nicht Exzellenzinitiative, aber auch da hangeln sich die Leute doch nur von Projekt entlang.
Ja, wir haben ja mehr als die Exzellenzinitiative, das ist ja eine Ausschreibung. Es gibt ja viel mehr Formate, auf die wir uns bewerben können. Aber tatsächlich, ja, also wenn ich meinen Alltag angucke, dann ist das so an einem Institut. Ich habe Verträge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die laufen manche ein Jahr, zwei Jahre, manche laufen drei Jahre und dann wird es auch schon eng. Und wenn Sie dann überlegen, dass Sie nach dem Studium da eine Karriere in der schwierigen Konfliktgewaltforschung bauen wollen, muss man sich mal ausrechnen, was es bedeutet mit Promotion. Dann kommen Sie in ein Alter, wo Sie vielleicht eine Familie haben wollen. Das ist überhaupt nicht die Lösung. Die Exzellenzstrategie hilft den Standorten selber, aber ich glaube, dass wir in der Bundesrepublik noch in ganz andere Wege denken müssen. Also es fehlt eigentlich viel mehr Sicherheit, Stabilität und wir brauchen auch ein bisschen Risikokapital für Forschungsbereiche, die schwer zugänglich sind. Wir feiern ja Alexander von Humboldt, 250. Geburtstag. Ja, dann sollten wir auch mal gucken, was er gemacht hat und ob er zu bestimmten Zeitpunkten denn exzellent genug gewesen wäre. Am Ende hat er Exzellenz erzeugt. Aber ich glaube, wir müssen in der Breite gucken und vor allen Dingen das akademische Personal enorm viel besser stärken.
Das sagt Andreas Zick, der an einer Universität arbeitet, die nicht zu dieser Exzellenzinitiative mitgehören wird, aber ein fairer Verlierer ist.
Ja, einmal dürfen Sie es noch sagen.
Ein regionaler Konflikt, der das Potenzial hat, sich über die Region auszuweiten, der beschäftigt uns seit vielen Wochen. Es ist der Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Gerade streiten beide Seiten darüber, ob die Amerikaner eine Drohne abgeschossen haben oder nicht. Die Amerikaner sagen, wir haben das getan. Die Iraner sagen, welche Drohne? Wir hatten Tanker, die in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Wir haben die Amerikaner gehabt, die eine Drohne abgeschossen haben, wo es wohl schon kurz vor einem Militärschlag der Amerikaner stand. Wie bewerten Sie das jetzt? Wenn wir diese ganz vielen kleinen Nadelstiche haben für einen Konflikt, ist das eigentlich so ein, wie man oft sagt, ein Dahinlaufen, ein Zuspitzen? Oder ist das nicht auch, kann man das nicht auch sehen, als ein in ganz vielen kleinen Schritten immer wieder ein bisschen Druck aus dem Kessel rausnehmen?
Naja, absolut. Die Frage ist, an welcher Stelle in der Konfliktdynamik stehen wir? Wir müssen das immer einbetten. Es gibt die innergesellschaftlichen Konflikte, in denen beide Länder sind, im Iran wie in den USA. Es ist ja nicht so, als wenn in den USA alles glücklich, zufrieden und liebevoll wäre, wie wir es gerade im Einspieler gehört haben, und im Iran auch nicht. Das heißt, die politischen Eliten, die dort mit diesem haben selber Interessen an diesem Außenkonflikt. Das heißt, es gibt einen innergesellschaftlichen Konflikt, dann gibt es den Konflikt zwischen den Ländern. Und jetzt kommt es darauf an, die Kunst ist, in diesem Scharmützel, was wir im Moment vielleicht noch sehen, den Punkt zu erwischen in der Konflikteskalation. Und da gibt es so Modelle in der Konfliktforschung, die uns dann ein bisschen dabei helfen. Konfliktdynamiken können eskalieren, ohne dass wir es vorhersehen können. Davor haben alle im Moment Angst vor Kriegshandlungen, die schlimmer sind und die nicht mehr kontrollierbar sind. All das haben wir erlebt. Jugoslawien, Irak, Iran, Syrien, das haben wir erlebt. Umso mehr kommt es darauf an, dass Diplomatie jetzt versteht, in welcher Stufe sind wir. Und wenn man sich das anguckt, der Konflikt ist eh schon verhärtet. Es gab eine Debatte, ist das jetzt Polemik oder sind wir schon auf der dritten Stufe? Hier folgen Taten statt Worte. Wie ist der Dialog da aufgestellt? Der Konflikt kann weiter eskalieren. Solche Drohnen können eine Drohung sein. Man lässt die Tat sprechen, hört den Dialog auf. Schlimmer wäre es, wenn jetzt wenn es verbunden wäre mit einer gezielten Drohstrategie. Dann wären wir in der Konfliktdynamik schon viel weiter, weil dann wären wir in der Vorstufe von begrenzten Vernichtungsschlägen. Also es gibt so Modelle, es gibt einen berühmten Konfliktforscher, Herrn Glasel, der hat so ein Konflikteskalationsmodell gezeichnet mit 10 Stufen. Das hilft enorm, das Ganze zu verstehen.
Was sind das für Stufen? Also wo fängt das an? Hört das
auf? Ja, das fängt an bei Verhärtung. Sind die Konflikte verhärtet und können nicht konstruktiv gelöst werden. Darum geht es. Dann werden sie destruktiv gelöst. Dann geht es auf Stufe 2 Debatte, Polemik. Stufe 3 Taten statt Worte. Stufe 4 Gesichtsverlust. Neue Koalitionen werden gebildet. Stufe 5, man kauft den Gesichtsverlust ein. Stufe Nummer 6, man droht ganz bewusst strategisch, Drohstrategien, da wissen wir im Moment nicht, sind wir schon auf Stufe 6. Und dann kommt 7, begrenzte Vernichtungsschläge, 8, Zersplitterung des Ganzen und 9, man rennt gemeinsam in den Abgrund, weil der Konflikt nicht mehr lösbar ist. Und das und hilft zu verstehen und 10 wäre dann eben halt der gewalttätige Konflikt, die Kriegslage, wo es letztendlich bei beiden Parteien der Preis ist, wir gehen hier notfalls gemeinsam unter. Das alles haben wir erlebt in Syrien und deswegen ist jetzt die ganz wichtige Frage, an welcher Stelle der Diplomatie stehen wir? Gibt es noch eine Kommunikation im Hintergrund? All das findet in den Hinterzimmern statt und ob diese Drohstrategie schon eine Drohstrategie ist oder ob es eben vereinzelte Ankündigungen von ein systematischer Drohung sind.
Wie schauen Sie dann auf so eine Figur wie Donald Trump, der sozusagen in seiner Art schon relativ neu ist, auch was diese Konflikte angeht oder jedenfalls neu war? Wenn wir uns das andere Beispiel anschauen, der Nordkorea-Konflikt, da wurde ja auch mit Vernichtung gedroht. Und mittlerweile legt er großen Wert darauf, dass er sich aller Regelmäßigkeit mit Kim Jong-un trifft.
Ja, ob das die internationale Konfliktlage verbessert, wissen wir ja auch nicht. Wir könnten sagen, das ist eine Friedenshandlung wir könnten sagen, das ist doch ein Dialog, das ist Friedenshandlung, aber wir wissen nicht, ob diese neuen Koalitionen, die dort geschmiedet werden, nicht auch wieder den Konflikt anheizen. Das Problem ist die Berechenbarkeit. Diplomatie, Konfliktlösung, hängt enorm davon ab, wie man kommuniziert, wie man interagiert und ob es dritte Parteien gibt, die den Konflikt medieren und moderieren können. Und all das schaltet Trump oft systematisch auf, schaltet der nordkoreanische Diktator auch aus. Es wird genau das ausgeschaltet, was für Konfliktlösungen, für Konfliktlagen so ungeheuer notwendig ist. Und das ist eine riesengroße Problemlage. Konflikte müssen eben berechenbar sein, müssen kommunizierbar sein. Und wir haben es jetzt mit einem amerikanischen Präsidenten zu tun, den wir kennen von früher, der schon den ein oder anderen wirtschaftlichen Konflikt eben nicht gelöst hat mit seinen Firmen und so weiter. Die Frage ist dann immer, das Team, was ihn umgibt, gibt es da intelligente, kluge Menschen in seinem Team, die diese Konfliktlösungsstrategien noch im Blick haben. Es ist unberechenbarer geworden und ich glaube, daran riechen wir alle. Und wir sind deswegen auch alle sehr beunruhigt, weil natürlich diese massive, auch soziale Ungleichheit, die wir gerade in Amerika haben, die wir in Nordkorea haben, massive Teile in den Gesellschaften verarmen. Migration wird sehr aggressiv behandelt. Es gibt Rechtsunsicherheit. Wir haben jetzt Rassismus erlebt in den USA in einem Ausmaß, wie wir es vorher so nicht kannten, dass ein amerikanischer Präsident sich so äußert. Und insofern, diese innergesellschaftlichen Konfliktlagen sind so dramatisch stark, dass wir natürlich aus der Geschichte wissen, dass militärische Interventionen, auch Kriege, eine Möglichkeit sind, um sich an der Macht zu halten. Und das ist das Problem. Das müssen wir einschätzen können.
Herr Zick, wir haben zu Beginn unserer Stunde hier schon einmal über Angela Merkel gesprochen, als sie sich so lobend über Greta Thunberg geäußert hat und Fridays for Future. Heute war nämlich ihre große Sommerkonferenz, danach geht es in den Urlaub. Das ist schon mittlerweile ein gewisses Ritual. Und mit dabei bei diesem Ritual war aus unserem Hauptstadtstudio Katharina Hamberger. Frau Hamberger, wie hat denn Angela Merkel auf Sie gewirkt nach dieser schon doch relativ anstrengenden Woche, wenn wir uns mal zurückerinnern an Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer?
Naja, das ist jetzt ein subjektiver Eindruck, aber ich würde sagen, man hat ihr die Woche durchaus angemerkt. Also Angela Merkel kam heute etwas verfrüht in diese Bundespressekonferenz. Ein paar Minuten zu früh. Das gibt auch mehr Zeit natürlich für Fragen, weil die Bundespressekonferenz ist so voll wie nie an diesem Tag. Da sind alle Journalisten von der Bundespressekonferenz und auch von der Auslandspresse vertreten. Und dann wird der Saal relativ schnell voll und es gibt natürlich viele Fragen. Sie kam da an in einem roten Blazer, den sie auch schon mal getragen hat. Wirkte insgesamt nicht besonders überemotional, vielleicht auch ein bisschen müde. Und sie wurde tatsächlich auch an einer Stelle nach ihrem Zustand gefragt und das klang dann so.
Kurze Nachfrage, wie geht es Ihnen jetzt?
Gut. Also kurz und knapp, einer Agentur war das tatsächlich fast eine Eilmeldung wert, dass Angela Merkel sagt, dass sie sich gut fühlt.
Das war tatsächlich eine Eilmeldung, die haben wir bekommen. I am well ging dann hier über unsere Systeme. Wie schauen Sie auf sowas jetzt, auf die Betrachtung der Kanzlerin am Ende dieser anstrengenden Woche?
Na, es ist ja nicht nur ein Ende der anstrengenden Woche, sondern es ist ja auch eine Ankündigung des langen Endes. Ich bin schon ziemlich alt, fast so alt wie die Kanzlerin und habe Kohl und Merkel erlebt. Das heißt, wir sind in solchen Zeiten des Übergangs und das ist ja interessant, wie wird der Übergang gestaltet und sie gestaltet da weiter mit und dass man auf die Krankheit guckt und auf ihren Gesundheitszustand, es ist für mich halt zu sehr Polarisierung auf eine Person. Es wäre schade, wenn unser Land an einer Person hinge, das weiß sie aber auch. Und insofern, wir stellen uns alle die Frage, ob sie eine Zukunftsvision hat, die sie jetzt irgendwie den nachfolgenden Generationen mitgibt.
Also sie war mit diesen Fragen, was Nachfolge und auch was Gesundheit betrifft, relativ zurückhaltend. Mhm. Also sie wurde so indirekt nach Nachfolge gefragt, da hat sie dann nur gesagt, dass das würde sie keinen Einfluss drauf nehmen, sondern das würde die Partei entscheiden, was natürlich so in Wirklichkeit nicht stimmt. Und auch zum Gesundheitszustand wurde sie gefragt und sie hat gesagt, sie versteht die Frage, sie hätte schon darauf geantwortet, aber sie ist ja auch ihrer Verantwortung und gewusst, dass sie sich handlungsfähig zeigen müsste. Und das ist sie auch. Und außerdem mit Blick auf 2021, wenn sie aufhören will, sie möchte ja auch noch ein weiteres Leben haben. Von daher ist ihr als Mensch auch der Gesundheitszustand recht wichtig.
Absolut. Und ich glaube, was man sehen muss, es ist eine unfassbare Arbeit, die sie leisten muss. Es ist den meisten nicht klar, wie viele Stunden es bedeutet, wie viele Entscheidungen, in welchen Takten sie fällen muss. Das ist ein irres Leben. Ich habe es mal erlebt in ihrem Dialog über die Zukunft Deutschlands und es ist wahnsinnig. Also es ist irre, kaum vergleichbar mit anderen Berufen. Diese Taktung, die ist so unglaublich belastend.
Frau Hamberger, jetzt haben wir gerade schon angesprochen, dass die Nachfolge auch sozusagen ein mitschwingendes Thema ist und da muss man natürlich auch über Annegret Kramp-Karrenbauer sprechen, die in dieser Woche Bundesverteidigungsministerin geworden ist und jetzt also einen zweiten wichtigen Job hat. Und da ist natürlich viel darüber diskutiert worden, inwieweit das wichtig ist für die Karriere von Annegret Kramp-Karrenbauer, wenn Angela Merkel mal abtreten sollte. War das heute Thema?
Ja, das war tatsächlich Thema, diese ganze Personalrochade in dieser Woche. Damit hat sie gleich begonnen, also quasi einen Wochenrückblick gemacht und natürlich erstmal mit dem Montag angefangen.
Diese Woche war recht ereignisreich. Sie begann mit einer aus meiner Sicht wirklich guten Nachricht für Europa, nämlich dass Ursula von der Leyen gewählt wurde vom Europäischen Parlament als Präsidentin der Europäischen Kommission.
Also gute Nachrichten für die Kanzlerin, aber daran hängt eben auch, dass Annegret Kramp-Karrenbauer in dieser Woche dann zur Bundesverteidigungsministerin ernannt worden ist. Sie wird ja erst in der kommenden Woche dann vereidigt werden, übrigens in Anwesenheit der Bundeskanzlerin, das hat sie dann auch nochmal betont. Und über Annegret Kramp-Karrenbauer, das war schon sehr auffällig, hat sie sich wirklich mehrfach sehr positiv geäußert. Unter anderem hat sie gesagt:
Annegret Kramp-Karrenbauer ist eine erfahrene Persönlichkeit. Sie hat viele Ministerämter im Saarland wahrgenommen. Sie war 7 Jahre Ministerpräsidentin. Und als Parteivorsitzende zeigt sich damit auch, dass sie das politische Gewicht für dieses Ressort mit einbringt.
Also das hat Angela Merkel dann gesagt zu Annegret Kramp-Karrenbauer und ist auch auf die Kritik eingegangen, die ihr in dieser Woche entgegengeschlagen ist. Einmal, dass man Parteiamt eben vielleicht nicht mit Staatsamt verknüpfen kann. Dann hat Angela Merkel gesagt, aus ihrer Sicht oder aus ihrer Überzeugung ist diese Vereinbarkeit kein Problem. Das hat sie selbst ja auch gemacht. Und dann kam ja von verschiedenen Seiten die Kritik, dass es ein Wortbruch von Annegret Kramp-Karrenbauer gewesen wäre, weil sie den Eindruck erweckt hat, dass sie keinen Ministerposten haben wollte. Und das kam auch von der SPD, unter anderem von Johannes Karster. Hat sich dann Angela Merkel etwas überrascht gezeigt, das hätte sie aus der SPD ja noch gar nicht gehört. Und dann kamen da wieder Worte und hat sie gesagt, naja, also zumindest von den Leuten, die entscheidend sind in der Koalition, hat sie das nicht gehört. Also es wird ja auch viel geredet. Also sie stellt sich da hinter Kramp-Karrenbauer und versucht aber auch so den Konflikt innerhalb der Koalition erst gar nicht hochkochen zu lassen.
Das wirkt auf mich, Herr Zick, als ob dann doch da ein großer Konflikt innerhalb der Regierung stattfindet und der dann eben jetzt auch auf so einer Pressekonferenz verhandelt werden muss, wo es dann tatsächlich ja sehr viel um die Person geht.
Naja, da geht es um die Person und daran sieht man ihr ganzes Geschick. Und das weiß auch jeder. Angela Merkel ist die Moderatorin, die Mediatorin, die Initiatorin in vielen. Sie ist unfassbar konflikterfahren. Wie sie das macht, das ist praktisch brillant. Das kann man nicht anders. Sie ist strategisch und geschickt, aber es ist eben gefährlich, wenn es an einer Moderation hängt, an Angela Merkel. Und insofern, wir müssen auch hingucken, gibt es noch andere, die das ebenso gut können. Aber die Konflikte dahinter, nach der Europawahl, also ich meine, wir haben eine vollkommen andere Republik erlebt und wir werden auch noch viel weitere Konflikte erleben.
Frau Heimberger, gibt es denn über diese Konfliktpotenziale hinaus, die dann diskutiert worden sind und die Woche, wie sie Angela Merkel jetzt beschrieben hat, auch nochmal so einen Blick zurück auf Ihr persönliches Jahr, gerade auch für Sie ein Ausblick, weil wenn man sich das jetzt anschaut, diese viel diskutierten Zitteranfälle, dann ist das ja für Sie auch schon nochmal eine neue Situation jetzt, oder?
Ja, aber darauf hat sie sich gar nicht so sehr eingelassen. Also sie wurde ja auch gefragt, was eine Bundeskanzlerin mitbringen muss. Sie hat dann gesagt, naja, realistischer Optimismus und die Neugierde, die muss bleiben, die Neugierde auf den Menschen, also solche Dinge. Aber das habe sich über die Jahre jetzt auch nicht verändert. Da war sie eher zurückhaltend, was so große Rückblicke oder was soll von mir bleiben betrifft. Das, glaube ich, wollte sie auch nicht, weil sie ja davon ausgeht, dass sie im kommenden Jahr vielleicht noch einmal so eine Pressekonferenz halten wird. Zumindest sagt sie, dass diese Koalition aus ihrer Sicht halten wird. Ich fand, es gab allerdings so ein paar Momente, die mir, glaube ich, persönlich jetzt im Gedächtnis geblieben sind. Das eine ist, sie wurde ganz speziell eben zu den Wahlen im Osten gefragt und eben auch das Verhältnis der Bürger, die in den Ostbundesländern leben und im Westen und wo da Konflikte sind. Und sie, glaube ich, hat da so ein bisschen dann aus eigener persönlicher Erfahrung erzählt, nämlich zum Beispiel, dass man eben in der DDR Techniken entwickelt hat, die man in der Bundesrepublik heute nicht mehr braucht. Zum Beispiel Tomatenmark hamstern und das sind so Dinge, die man eben hier nicht mehr braucht. Und dann hat sie gesagt:
Und das bekümmert einen natürlich manchmal. Und viele Menschen, die dann vielleicht auch arbeitslos geworden sind, sagen, wir haben doch auch gerackert, wir waren fleißig und was können wir heute noch beitragen für diese Gesellschaft? Und das kann man nicht einfach mit einem Federstrich wieder gut machen und da muss man sich interessieren und auch mal versuchen. Diese Kontakte sind heute noch genauso wichtig, wie sie es im Grunde vor 30 Jahren waren, aber sind an vielen Stellen nie entstanden.
Also da sagt sie, da ist viel mehr Gespräch, viel mehr Austausch. Das war auch die eigentlich längste Passage, wo sie sich dann hinterher entschuldigt hat, dass sie so lange geredet hat. Und dann gab es noch einen zweiten Moment. Sie wurde zweimal noch Donald Trump gefragt nach seinen rassistischen Äußerungen gegenüber Women of Color und gegenüber Abgeordneten. Und da hat sie dann gesagt auf die Frage, ob sie sich davon distanziert.
Ich distanziere mich davon entschieden und fühle mich solidarisch mit den drei attackierten Frauen.
Also sie hat drei gesagt, ob sie drei meint, ist die andere Frage, aber zumindest hat sie sich da ganz klar vom US-Präsidenten distanziert.
Katharina Hamberger war bei der Sommerpressekonferenz der Kanzlerin dabei. Vielen Dank dafür. Und Herr Zick, vielen Dank auch an Sie, denn unsere Stunde ist tatsächlich schon rum. Sie waren das erste Mal da.
Kommen
Sie
wieder? Ja, danke. Das ist ja hier Luxus, den ich gerade erlebe.
Andreas Zick war bei uns. Er ist Gewalt- und Konfliktforscher.